Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich jetzt hier in Trier sein darf, auch wenn das ein sehr kurzer Ausflug in diese schöne Stadt ist. Ich muss gleich morgen früh um 8 sitze ich wieder im Zug zurück. Nicht nach Jena, wo ich herkomme, sondern nach Berlin. Ich komme also aus Jena, arbeite dort freischaffend zu dem Thema Commons, Gemeingüter, Allmende. Auch sehr viel international, weil ich sehr lange in Lateinamerika gelebt habe, viel mit den sozialen Bewegungen in Lateinamerika zu tun habe und habe eigentlich auch dieses Thema von dort mitgebracht. Im Grunde nach so einem Kongress, den wir so mit sehr vielen grünen Organisationen veranstaltet haben. Und wir hatten zu dieser Veranstaltung, wo es um Biodiversität und Landwirtschaft und all diese Fragen ging, hatten wir jemanden aus der freien Softwarebewegung eingeladen. Und die Frage war, was haben eigentlich Saatgut und Software gemeinsam? Und es war allen nicht so richtig klar, was diese merkwürdige Kombination dort sollte. Und nach 2 Tagen Kongress, wo über die bekannten Dramen rund um die Landwirtschaft und das Saatgut berichtet wurde, setzte sich die Kollegin vorne hin aus der freien Software-Szene, klappte den Computer auf und fragte, für wen arbeitet ihr Computer? Und erzählte im Grunde die Story von, ich weiß nicht, ob Sie diesen Begriff kennen, der Enclosure der Software Commons, der Software-Allmende. Wenn Sie den jetzt noch nicht kennen, wenn Sie ihn nach dem Vortrag kennenlernen, ich bin nämlich gebeten worden, ziemlich viel zu erzählen, was mich sehr freut. Sonst wird man immer auf 20, 30 Minuten getrimmt. Das ist bei diesem Thema eigentlich gar nicht möglich. Kann man auch machen, dann in eine Diskussion gehen. Aber heute war die Idee, wirklich mal so einen Einblick zu geben in die Vielfalt der Debatte und das an vielen Beispielen zu zeigen und insbesondere eben auch die Frage der Eigentumsrechte zu thematisieren. Es ist, ich hatte das in Ankündigungen gesehen, sehr auf Landwirtschaft fokussiert worden. Das wird auch vorkommen, aber wie gesagt, ich bette das eher in einen größeren Rahmen ein und will Ihnen eine Idee nicht so sehr von dem Problem geben, was wir alle in der Regel kennen. Ich sage, also wer sich mit dem Drama um die Eigentumsrechte beim Thema Saatgut ein bisschen schlau machen will, der sollte mal ins Kino gehen und den Film Monsanto mit Gift und Genen anschauen. Da wird das ziemlich gut illustriert. Meine Idee ist vielmehr zu sagen, es gibt auch was anderes, es gibt auch Alternativen. Wie funktionieren die und welcher Logik folgen die? Und wie differenziert sind die auch in den unterschiedlichen Lebensbereichen? Kultur, Soziales, Anfassbares, Natur. Das wäre das Angebot. Also ich habe es jetzt noch nicht durchprobiert, wie lange das dauert. Ich werde ganz genau in Ihre Gesichter gucken. Wenn dann jemand mit dem Kopf auf dem Tisch landet, dann kommt entweder der große Knall oder wir machen einfach Schluss oder wir lassen irgendwie den vierten Teil weg. Aber Sie können an der Struktur des Vortrags immer sehen, wo wir sind. Und das sind sehr viele Folien, die sehr schnell gehen, die eigentlich mehr so ein Lesefaden durch den ganzen Text bieten. Also insofern, ich hoffe, ich kriege mit, wie weit Ihre Konzentration reicht und freue mich dann danach noch auf eine sehr lebendige Diskussion. So, jetzt kann es losgehen. Die Idee des Ganzen ist eigentlich, dass Sie diesem Gedicht so aus dem 17. Jahrhundert, dass wir da gemeinsam mit einsteigen, auch emotional noch ein bisschen mehr mit einsteigen. Das Gesetz sperrt ein, Männer und Frauen, die der Allmende Gänse klauen. Doch dem größeren Schurken es erlaubt, dass der Gans eher die Allmende raubt. Also, wem gehört die Welt? Was hat es mit dieser Allmende, mit den Commons eigentlich auf sich? Und in welchen Alltagskontexten begegnet uns das? Ich habe das, wie gesagt, so gegliedert, dass Sie dann immer wissen, wo wir gerade sind. Der erste Teil ist so eine Begriffsbestimmung. Commons, Gemeingüter, Allmende wird ganz oft so übersetzt. Die Übersetzungen hinken alle ein bisschen, deswegen bleibe ich bei Commons. Derzeit anders als in diesen Publikationen, aber die nächste Publikation wird fast nur noch von Commons reden, weil das mit der Allmende, das erinnert immer so an glücklich grasende Kühe auf Schweizer Almwiesen. Und die Güter, die Gemeingüter erinnern immer so an die klassische Ökonomie, an die Güter, die man irgendwie zum Markt trägt und dort miteinander handelt. Und darum geht es ja eben gerade nicht. Also Commons, was ist das jenseits von Markt und Staat? Dann der Kontext dieses Gedichtes, die Enclosures, die Einhegung der Commons, was hat es damit auf sich, was hatte es damit früher auf sich, wie sieht es jetzt aus? Dann einen Exkurs zu der ganzen Sache mit dem Eigentum. Das wird dann ein bisschen theoretisch, um nochmal so eine Idee davon zu kriegen, worum es bei diesem Eigentumsbegriff eigentlich geht. Und dann worauf die meisten immer warten, wie soll das eigentlich funktionieren? Commons jenseits von Markt und Staat, wie funktioniert das eigentlich? Und damit sind wir schon beim Anfang. Es reden nämlich ziemlich viele Leute derzeit von Commons. Man könnte von der Renaissance der Commons-Debatte sprechen. Der Begriff sozusagen ist gerade hip, merke ich sehr genau in meiner Mailbox. Alle möglichen Leute wollen, dass ich irgendwelche Artikel schreibe für ihre Zeitschriften. Und alle wollen, dass sie möglichst das jetzt machen, weil in 2 Jahren haben ja alle drüber geschrieben und dann ist es zu spät. Man will ja immer der Erste sein. Schwammiger Begriff, alle reden drüber wie Nessie und keiner weiß genau, wie es aussieht. Und ich will das mal mit einem Beispiel illustrieren. Stellen Sie sich vor, das haben wir übrigens in diesem Report, den ich hier auch zur Verfügung stelle und der auch im Internet zur Verfügung steht, haben wir dieses Beispiel zitiert. Stammt von Heinrich Popitz, einem deutschen Soziologen, und der sagt, stellen Sie sich vor, Schiff fährt von Hafen zu Hafen, ein Kreuzfahrtschiff. Kennen Sie vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Dann kennen Sie die Eltern oder die Großeltern. Und auf dem Oberdeck ist ein Sonnendeck und da stehen so verschiedene Liegestühle drauf. Aber 3-mal weniger als die Anzahl der Passagiere. Und das funktioniert recht gut, indem man einfach Handtücher und Belegsymbole nicht anerkennt. Könnte man sich jetzt auch die Mensa vorstellen. Mensaplätze würden alle ausreichen, wenn die Leute nicht ihre Taschen draufstellen würden. Und dann fährt dieses Schiff in einen Hafen, irgendwo in Süditalien oder sonst wo in der Welt. Und dann kommt eine verschworene Gruppe an Bord und spricht sich ab, dass sie dieses Oberdeck belegen. Und von da an ist die Reisequalität sozusagen für alle schlechter. Für die, die die Liegestühle in begrenzter Anzahl in Beschlag nehmen und für die anderen ohnehin. Und das ist eigentlich schon so eines der Kernelemente dieser Commons-Debatte, zu sagen, worum geht es eigentlich? Um Nutzungsrechte. Um wer darf was wofür nutzen und wofür nicht. Also Usus, ja. Kurzfristiges Inbesitznehmen der Liegestühle, ja. Abusus, Missbrauch, nein. Und das bezieht sich eigentlich auf all die Ressourcen, die wir irgendwie aus irgendwelchen Gründen, ich werde gleich noch 3 nennen, miteinander teilen müssen. Also in der Natur, im sozialen Leben und im kulturellen Leben. Die sieht man doch ein bisschen schlecht. Der genetische Code und der Softwarecode, die energetischen Ressourcen, das Wasser natürlich, die energetischen Ressourcen, hatte ich schon gesagt, die öffentlichen Räume, das Wissen, was in unseren Bibliotheken gespeichert ist. Und im Grunde lassen sich all diese Dinge, die könnte man jetzt endlos fortsetzen, der Schnee und so weiter und so weiter, die lassen sich eigentlich alle auf 3 Quellen zurückführen. Die Gaben der Natur, wie man so im kirchlichen oder konservativen Milieu sagen würde. Also im Grunde das, was schon vor uns da war und was uns nicht braucht, aber wir brauchen es. Das, was kollektiv erzeugt ist, wie beispielsweise die deutsche Sprache, die ja ständig weiterentwickelt wird und durch die Nutzung weiterentwickelt wird. Und man kann sich schwerlich sowas vorstellen wie ein Patentamt für die deutsche Sprache, wo wir dann immer Lizenzgebühren zahlen müssen, wenn wir mal ein neu eingeführtes Wort lernen, das irgendjemand zum ersten Mal benutzt hat. Also was kollektiv erzeugt und über Jahrhunderte entstanden ist und keinem individuellen Schöpfer zuzuordnen ist. Das ist im Grunde die kulturelle Allmende, die Kulturtechniken auch, die wir benutzen. Stellen Sie sich vor, jemand würde auf die Idee kommen, sozusagen die Technik des Schreibens zu privatisieren oder des Addierens und des Subtrahierens. Also Kulturtechniken sind kollektiv erzeugt und es gibt auch Dinge, die hat jemand in die Welt gesetzt, ganz individuell geschaffen oder zumindest einen großen Anteil daran und dann gesagt, und jetzt schenke ich es der Allgemeinheit. Ich weiß nicht, hat jemand von Ihnen dieses wundervolle Buch von Philip Roth gelesen, Nemesis? Das ist relativ aktuell, das geht um das Drama Mitte des letzten Jahrhunderts der Poliomyelitis in den Vereinigten Staaten, was ja ganze Landstriche in Angst und Schrecken versetzt hat, die Polio, weil man einfach nicht wusste, wie der Übertragungsweg ist. Und Jonas Salk hat 1958 den Impfstoff, den ersten Impfstoff entwickelt. Jonas Salk, S-A-L-K, gucken Sie mal auf YouTube, da gibt es noch ein schönes Video mit ihm, wie er dann nach der Entwicklung des Impfstoffes in der Talkshow gefragt wird, 1958, im Grunde schon die gleiche Denke wie heute, wem gehört denn jetzt dieser Impfstoff? Und da antwortet er, wem soll schon dieser Impfstoff gehören, kann denn jemand die Sonne besitzen? Und Jonas Salk hat diesen Impfstoff der Weltgesundheitsorganisation zur weiteren treuhänderischen Verwaltung zum Nutzen aller zur Verfügung gestellt. Galt fortan als Volksheld, gilt er eigentlich bis heute und das war sozusagen auch der Durchbruch in der Polioforschung. Und jetzt gibt es noch einen Unterschied bei diesen Ressourcen, also ererbt, kollektiv hergestellt oder der Allgemeinheit geschenkt, den man immer mitdenken muss. Wenn man über Eigentumsfragen redet, wenn man über Regeln, über Normen des Umgangs damit regelt, man muss immer diesen einen Unterschied bedenken. Wer von Ihnen studiert Ökonomie? Oder hat? Okay, dann können Sie ja sagen, was das ist mit der Rivalität. Aber was heißt jetzt genau keine Rivalität? Es war irgendwie so, um den Punkt herum. Man kann das eigentlich ganz gut zeigen. Genau so kann man das zeigen. Wenn sie nämlich jetzt die Erbsen aufessen, kann ich sie nicht mehr essen. Das heißt Rivalität. Wenn ich jetzt das Wasser trinke, ist es weg. Rivalität heißt, die Nutzung einer Person minimiert die Nutzungsmöglichkeiten der anderen Person. Das ist gemeint, ne? Mit, es gibt Konkurrenz um die Ressource. Also es wird weniger, wenn wir es teilen. Bei nicht-rivalen Ressourcen ist es genau andersrum. Wenn ich Ihnen heute was über Commons erzähle, können Sie das jetzt mitschreiben, morgen jemand anders erzählen und so weiter, was draus machen, was draus basteln. Ich habe es aber immer noch. Nicht-rivale Ressourcen heißt, die Nutzung einer Ressource durch viele Nutzer maximiert im Grunde die Gebrauchsmöglichkeiten der Ressource. Ist im Grunde sowas wie die Logik der Fülle. Ideen, Wissen, Code folgen eigentlich der Logik der Fülle. Die werden immer mehr, wenn wir sie teilen. Das ist eine Logik, die Logik der Fülle, die sozusagen mit dieser Idee von in der Marktwirtschaft ist alles knapp, nicht sehr gut zusammenpasst. Und wenn man das mal verstanden hat, dann versteht man ziemlich vieles, warum bestimmte Dinge in unserer Wirtschaft so sind, wie sie sind. Denn was jetzt gemacht wird, ist, man hat diese ganz unterschiedlichen Ressourcen, Wasser, Land, was immer weniger wird, wenn wir es teilen. Das heißt, der Einzelne bekommt weniger, wenn wir mehr Menschen werden. Und nicht-rivale Ressourcen, Wissen, Ideen, werden immer mehr, wenn wir es teilen. Und trotzdem benutzt man sozusagen die gleichen Regeln, nämlich individuelle Eigentumsrechte, um den Umgang mit diesen Dingen zu regeln. Also für zwei sehr unterschiedliche Krankheiten, könnte man mal sagen, benutzt man das gleiche Antibiotikum. Ach so, genau. Und indem man das tut, wird natürlich diese Logik des wird immer mehr, wenn wir es teilen, unterbrochen. Individuelle Eigentumsrechte auf Dinge zu legen, die sich eigentlich durch die Nutzung vervielfältigen, macht die Nutzungsmöglichkeiten dieser Dinge immer kleiner. Das ist eine wichtige Idee, die kommt nachher nochmal wieder und wie gesagt, die erklärt ziemlich viele politische und soziale Probleme, die wir haben. Und da ist noch was wichtig. Normalerweise, wenn man an die Allmende denkt, denkt man immer so klassischerweise an die Weiden und die Wiesen und den Wald und so und das Wasser, und an die Sachen, die immer weniger werden, wenn wir sie teilen müssen. Also ist das große Problem die Möglichkeit der Übernutzung. Die Weide wird überweidet, das Wasser wird verschmutzt, wird immer weniger, der Grundwasserspiegel sinkt und so weiter, Sie kennen das alle. Aber in dieser Diskussion ist auch wichtig, es gibt immer auch eine Möglichkeit der Unternutzung, weil wir es eben auch mit kollektiven Ressourcen zu tun haben, aus denen wir uns eigentlich problemlos bedienen können und aus irgendwelchen anderen Gründen nicht drankommen. Das waren also die Ressourcen sozusagen im Kern dieses Commons-Begriffs, aber eben nur in deren Kern. Das heißt, die Commons sind nicht dasselbe wie Ressourcen. Die meisten stellen sich, wenn sie auf die Straße gehen, die Leute auf dem Markt fragen, was sind denn Gemeingüter, dann sagen die das Wasser sehr oft. Oder das Bildungswesen, also irgendwie ein öffentliches Gut. Aber Commons sind gar nicht dasselbe wie Ressourcen, sondern die eigentliche Frage ist, wie kommen wir denn daran? Und wie kommen die anderen auch daran? Und wofür darf man das Wasser nutzen und wofür nicht? Also, es geht im Kern immer um die Frage, wie regeln wir Zugangsregeln, Nutzungsregeln, Entnahmeregeln, Veräußerungsregeln, wer darf was verkaufen und wer nicht, wer kontrolliert eigentlich diese Ressourcen. Und das ist natürlich die berühmte Eigentumsfrage und dazu kommen wir dann nachher im dritten Teil nochmal. Wenn Sie bis dahin durchhalten. Und das muss ja irgendjemand tun, Zugangs- und Nutzungsregeln aushandeln. Und das sind natürlich sozusagen wir, das heißt diese Idee von Commons, das steckt schon in dem Wort, Commons, Community, sind immer an Menschen gebunden. Das ist im althochdeutschen Allmende nicht anders, Allgemeini da, ist sozusagen die etymologische Herkunft von Allmende. Und das bedeutet, alle in der Gemeinde, alle Nutzungsberechtigten an Wasser oder Weide oder Wald sind damit gemeint und müssen diese Regeln aushandeln. In den Worten dieses Historikers Peter Leinbo, der sich irgendwie wohl sowas vorgenommen hat, wie die Geschichte der Menschheit aus der Perspektive der Commoners zu schreiben, heißt das, there's no commons without commoning. Das heißt, wir haben es mal so übersetzt, Commons sind nicht, sie werden gemacht. Das heißt, dieses Wasser hier ist erstmal Wasser. Und wenn ich es in eine Flasche packe und im Supermarkt verkaufe, ist es eine Ware. Wenn ich es als Gemeingut verteidigen will, muss ich aktiv was dafür tun. Also Commons sind eigentlich viel mehr ein sozialer Prozess als irgendein Ding, was von uns getrennt ist. Und damit haben wir im Grunde schon die drei wichtigsten Bestandteile dieses Commons-Begriffs. Die Ressourcen, um die sich alles dreht, die sehr unterschiedlichen Charakter haben können. Ich habe hier unten mal den Begriff, der in der Wissenschaft benutzt wird, dazu geschrieben, in dieser Ostrom-Schule, die wir nachher auch noch kennenlernen, Eline Ostrom. Common Pool Resources, also irgendetwas, was wir kollektiv nutzen. Gemeinschaften, das kann eine lokale Dorfgemeinschaft sein und das kann eben im Falle der Atmosphäre auch die Weltgemeinschaft sein. Und eben selbstbestimmte Regeln und Normen, um diese Zugangs- und Nutzungs- und Veräußerungsrechte auszuhandeln. Und jetzt noch eine Metaebene drüber stellt sich natürlich die Frage, wozu das alles? Das machen wir ja derzeit auch. Wir haben ja auch irgendwelche Rechte definiert, um mit Wasser, Land, unserem Boden, dem Wald und so weiter umzugehen. Und der entscheidende Punkt ist natürlich, dass man, wenn man die Frage nach den Commons stellt, stellt man eigentlich auch die Frage danach, was wir eigentlich produzieren wollen. Aus diesen gemeinsamen Ressourcen. Waren oder wieder Commons. Es ist sozusagen ein Unterschied, ob sie sich in der Softwareallmende bedienen und freie Software produzieren, ob sie sich in der Wissensallmende bedienen und die Wikipedia produzieren oder ob sie sich in der Softwareallmende bedienen und Microsoft, nutzt das jemand? Wahrscheinlich nicht. Natürlich nutzen hier alle freie Software. Produzieren oder eben die Enzyklopädie Britannica, um sie dann auf dem Markt zu verkaufen. Was inzwischen nicht mehr funktioniert, weil die Wikipedia einfach besser läuft. Gut, also sozusagen, das will ich hier nur andeuten, weil es gibt viele Leute, die diskutieren, auch die Frage, ist Commons nicht auch eine Produktionsweise, mit der wir Dinge immer wieder sozusagen mit der Teilhabe aller und zum Nutzen aller herstellen und reproduzieren können. Also sind das nicht nur Ressourcen, mit denen wir umgehen, sondern ist es auch eine Produktionsweise. Können wir eine Welt denken, in der die Regeln, die Politik und die Gesetze so gestaltet sind, dass wir nicht immer aus den Ressourcen, den natürlichen Ressourcen und den kulturellen Ressourcen schöpfen, um Waren zu produzieren und sie irgendwo am Ende der Welt zu verkaufen und dafür eine wahnsinnige Energie zu verschwenden? Können wir uns die Welt auch so denken, dass wir aus unseren gemeinen Ressourcen schöpfen, um Commons zu produzieren für unseren Gebrauch vor Ort? Aber diese ganze Diskussion, die lasse ich ein bisschen weg, weil das ist dann sozusagen die große Debatte um, können wir uns ein anderes Gesellschaftssystem und eine andere Wirtschaftsform denken, die aber in dieser Diskussion auch geführt wird. Und dann ist natürlich die Frage, funktioniert das überhaupt? Funktioniert es, wenn wir mal die gesellschaftspolitische Frage außen vor lassen, wenigstens im Kleinen? Hat jemand, die Wirtschaftswissenschaftler kennen das, was jetzt kommt? Hat jemand noch Sozialwissenschaften studiert? So, irgend sowas? Biologie? Also dann zumindest 2-3 Leute müssten den Mann kennen. Vielleicht nicht das Bild, aber den Namen? Garrett Hardin? Und das ist interessant, weil ich wette, Sie kennen die zentrale Geschichte von Garrett Hardin. Die hat sich sozusagen tief eingegraben in unser kollektives Gedächtnis. Garrett Hardin hat 1968 in der Wissenschaftszeitschrift Science, die ja bis heute sehr einflussreich ist, damals auch schon gewesen ist, einen Aufsatz veröffentlicht auf der Titelseite, gehört zu den meistzitierten Aufsätzen der Geisteswissenschaften überhaupt. Der nannte sich The Tragedy of the Commons, die Tragik der Allmende, wird das im Deutschen übersetzt. Und dieser Artikel ist deswegen so berühmt geworden, würde ich sagen, weil in der Sprache der Politik sind ja Metaphern sehr wirkungsvoll. Und Garrett Hardin, eigentlich Biologe, aber auch jemand, der damals in der Zeit, versetzt sich zurück, der Umweltbegriff, den hat es noch nicht so richtig gegeben. Es gab sozusagen ein zunehmendes Bewusstsein über die Umweltproblematik. Vor allem wurde langsam durch die demografischen Forschungen deutlich, dass die Bevölkerung explodieren wird. Und Garrett Hardin war, wie vielen Denkern vor ihm, klar, die Ressourcen sind begrenzt, die Bevölkerung wird immer mehr, wir haben da ein Problem. Und in diesem Kontext hat er sich sozusagen die Frage gestellt, kann das überhaupt funktionieren, wenn die Leute alle ihre Schafe auf die Weide treiben, also sozusagen als Metapher verstanden. Und er hat das Bild von der Tragik der Allmende folgendermaßen gezeichnet, und ich wette, die Story ist Ihnen bekannt und sehr vertraut, die ist ja im Grunde schon 2000 Jahre alt, die hat schon Aristoteles bemüht. Stellen Sie sich also vor, ein Schäfer treibt seine Schafe auf die Weide. Und das Gras dort ganz friedlich, und er denkt sich, also morgen will ich Fleisch und Wolle zum Markt tragen, da könnte ich ja noch eins drauf treiben. Und der Nächste denkt das auch. Und jeder denkt, wenn ich noch ein Schaf auf die Weide treibe, dann kann ich morgen etwas mehr Fleisch und Wolle zum Markt tragen. Und das Ende ist irgendwie absehbar, denn am Schluss ist die Weide überweidet. Und Hardin hat nun gesagt, und darin besteht die Tragik der Allmende, dass dieses eine Gesetzmäßigkeit ist, dass Übernutzung bei gemeinschaftlich genutzten Ressourcen eine Gesetzmäßigkeit ist. Denn, und da sind wir beim Menschenbild, was uns auch sehr vertraut ist, der Mensch ist ein Homo economicus, ein individueller Nutzenmaximierer, der sozusagen nur an seinen eigenen Gewinn denkt. Und weil das so ist, und damit kommen wir im Grunde, ja, war er schon, genau, in den zweiten Teil, zur Enclosure der Allmende, weil das so ist, müssen wir irgendwas tun, um die Ressource zu schützen. Und da hat jetzt Hardin zwei Vorschläge gemacht, die sich bis heute irgendwie so ganz fest in unserem kollektiven Gedächtnis eingegraben haben, denn entweder der Markt regelt es über Angebot und Nachfrage, also über den Preis, also man zäunt das Land ein, die Weide ein, sodass ein Herdenbesitzer sozusagen die Frage der Nutzungsrechte an der Weide regeln kann, damit sind die anderen natürlich ausgeschlossen, oder Ordnungspolitik, sozusagen der Staat ordnet an, was zu tun ist. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Und dieser Prozess des Einzäunens, des Einhegens, deswegen heißt es eben auch Enclosure oder Einhegung der Allmende, weil das ursprünglich eben von der Einzäunung des Landes kommt, ist Asbach uralt. Den kennen nun wirklich alle, zumindest aus der Literatur. Einer der ersten Commoners, der zum literarischen Helden im 15. Jahrhundert aufgestiegen ist, hat aber real gelebt. Robin Hood hat real gelebt, 1225, im Bistum York in den Pipe Rolls als Mensch, real lebender, existierender Mensch. Verzeichnet ist dann erst 200 Jahre später ein literarischer Held geworden. Und das ist deswegen interessant, weil dieser Historiker, den wir gerade schon kennengelernt haben, der Peter Linevoe, hat diese Geschichte dieser Zeit recherchiert und festgestellt, dass damals der englische König sehr unter Druck stand, der Ansturm der Normannen aus dem Süden, und der König sozusagen war gezwungen, sich die Loyalität der Lords zu sichern. Und die wichtigste Währung damals waren die Ressourcen des Waldes. Das war aber nicht nur die wichtigste Währung, sondern das waren auch die wichtigsten Lebensmittel für die einfachen Menschen. Das heißt, die Ressourcen des Waldes, Holz zum Hausbauen, die Eicheln für die Schweinemast, die Pilze und Beeren und vor allem das Holz zum Heizen war für die Menschen damals so wichtig wie für uns das Öl heute. Und in dieser Zeit, ab 1213, 14 bis in die 30er Jahre des 13. Jahrhunderts, sagen, wurde von dem englischen König Heinrich dem Vierten, wenn ich mich nicht irre, dann der sogenannte Königsbann verhängt über einige Ressourcen des Waldes. Das heißt, ab dieser Zeit waren einige Ressourcen des Waldes nur noch für den König und die Leute, die er damit beeindrucken oder bestechen wollte, zugänglich und nicht mehr für den gemeinen Mann. Und das ist unter anderem eben auch eine Auseinandersetzung, eine soziale Auseinandersetzung, die sich dann durch die Jahrhunderte zieht und die sich ja dann auch in der Geschichte von Robin Hood wiederfindet. Und das heißt, es geht immer vor und zurück. Also die Commons, haben wir vorhin gesagt, sind eigentlich ein sozialer Prozess. Und die Geschichte der Einhegung der Allmende ist eigentlich ein permanenter Prozess von sozialen Konflikten und Auseinandersetzungen in der Geschichte und eigentlich weltweit. Was nun diese beiden Ideen gemeinsam haben, die Garrett Hardin in seinem Aufsatz skizziert hat und die bis heute immer wieder wiederholt werden, ist, weil sich die Ressourcen, wenn gemeinschaftlich genutzt, automatisch übernutzt werden, müssen wir irgendwie etwas tun, um sie zu schützen. Und dafür brauchen wir, und das ist das Gemeinsame, irgendeinen externen Impuls, Anordnung von oben oder von außen. Also entweder durch den Markt aufoktroyiert oder durch den Staat. Das Gemeinsame an diesen beiden Einhegungsstrategien ist sozusagen das Externe, das Aufoktroyierte. Das daran zu glauben, dass Menschen nicht in der Lage sind, sozusagen ihre Angelegenheiten selber zu regeln. Und damals in dieser Zeit, beim Beispiel der Weiden oder auch der Wälder, war das ja alles relativ einfach. Im Grunde brauchte man nicht viel. Man brauchte ein paar Latten und einen Hammer und Macht, um mit dem Hammer die Latten sozusagen um das Feld zu ziehen. Es hat über 4000 Einhegungsgesetze in England gegeben, vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Es war also sozusagen ein sehr intensiver Prozess tatsächlich der Enteignung der Menschen von ihrem Land, der Einzäunung und der Privatisierung. Und wie gesagt, das war sehr sichtbar, es war sehr einfach, das konnte man sofort verstehen, ob ein Zaun ums Land ist oder nicht. Heute ist es ziemlich schwierig, deswegen hieß der Abschnitt auch Enclosures gestern und heute. Einhegungen finden ja grundsätzlich in unterschiedlicher Weise statt, technologisch. Dann kriegen wir das manchmal gar nicht mit, weil wir schlicht die Technologie nicht verstehen, juristisch oder auch ökonomisch. Also der die ökonomische Macht hat, sozusagen zieht dich über den Tisch. Das ist auch eine Form, sozusagen die Ressourcen neu zu verteilen. Das ist bekannt. Dann bleiben wir mal bei diesem technologischen Beispiel. Kennt jemand die Terminator-Technologie? Noch jemand? Gut. Also dann erkläre ich es noch mal kurz. Ist ein Beispiel für die sogenannten Genetic Use Restriction Technologies, die sogenannten GURT. Das heißt, dass über genetische Manipulation die natürlichen Prozesse so manipuliert werden, dass das Gewünschte am Ende rauskommt. Bei der Terminator-Technologie ist das Gewünschte etwas ganz Perfides, nämlich Saatgut ist ja eigentlich der Inbegriff des Lebens. Das keimt immer wieder. Und Saatgut ist Code, hatten wir am Anfang, ist eigentlich eine nicht-rivale Ressource. Saatgut wird immer mehr, wenn wir es teilen. Und über Jahrhunderte, und in Mexiko beispielsweise ist die Wiege des Maises, da hat es bis zu 20.000 Sorten Mais gegeben. Heute ist Mexiko ein Mais-Netto-Importeur und die Sortenzahl ist dramatisch geschrumpft. Aber über Jahrhunderte wurde eben Saatgut so entwickelt. Einfach durch das Teilen von Saatgut, das wieder aussehen und Saatgut hat Saatgut und damit Leben gespendet. Und um diesen Prozess zu unterbrechen, hat man Folgendes gemacht. Man hat die genetische Manipulation so durchgeführt, dass die Keimfähigkeit des Saatguts im nächsten Zyklus unterbunden wird. Die Folge ist ganz einfach. Wenn das Saatgut sozusagen nicht mehr aufgehen kann, muss der Bauer, vornehmlich vor allem die Kleinbauern im Süden, im nächsten Jahr wieder bei Monsanto anklopfen und das wieder einkaufen. Das ist eine Technologie von Monsanto, die darauf ein Patent angemeldet hat. Es hat sehr viele internationale Aktionen gegeben, die dann tatsächlich auch mit einem Moratorium endeten. Das darf also heute nicht angewandt werden, aber die Strategien, die angewandt sind, sind in der Denke ähnlich, in der Ausführung etwas anders. Also, dass ein bestimmtes Saatgut beispielsweise nur mit einem bestimmten Pestizid aufgeht und solche Dinge. Das ganze Hybrid-Saatgut folgt eigentlich derselben Logik, nämlich es verspricht immer mehr Erträge, aber das funktioniert immer nur im ersten Jahr. Die Folge ist die gleiche, sie kaufen neu ein. Gut, und das ist im Grunde eine Art des Teilen und den gemeinsamen Zugriff von allen und das gemeinschaftliche Verwalten von Saatgut technologisch zu unterbrechen. Deswegen ist es eigentlich relativ spannend, wenn wir sozusagen uns die neuen Technologien anschauen. Derzeit wird ja die Nanotechnologie so gehypt. Es werden unheimlich viele Forschungsmittel reingesteckt und es gibt kaum eine öffentliche Debatte dazu, welche, sagen wir, Verwertungs- oder Vermarktungsstrategien da eigentlich dahinter stecken. Man kann das also ganz gut vergleichen, dass nämlich das Terminator-Saatgut eigentlich der Kopierschutzmechanismus für das Leben ist. Mit Kopierschutzmechanismen, so im kulturellen Bereich sind wir alle vertraut, weil ist Ihnen sicher auch schon mal gegangen, Sie wollen ein Video sehen und da steht dann plötzlich, dieses Video kann in Ihrem Land nicht gezeigt werden aufgrund von irgendwas. Das irgendwas ist dann in der Regel ein legaler Grund, nämlich die GEMA hat das nicht erlaubt oder so. Oder das Urheberrecht sowieso hat das nicht erlaubt. Aber die Schranke ist eine technologische. Sie können es schlicht nicht, wenn Sie kein Hacker sind, können Sie das Video schlicht nicht abspielen. Das heißt, diese Einhegung der Commons kann man in allen Zeiten beobachten und die findet immer da statt, wo gerade eine bestimmte Sache besonders produktiv ist. Also wir haben ja heute noch agrarisch strukturierte Gesellschaften und wir haben heute wieder ein neues Problem mit dem Land. Deswegen haben wir heute wieder sozusagen eine neue Welle der Einhegung des Landes, der Böden. Kennen Sie vielleicht das Stichwort des Landgrabbings? Sozusagen der massive Aufkauf von Land in Drittländern ist jetzt wieder ein Thema geworden, so wie damals zur Zeit der Schaffung des Bodenmarktes. Also in der Agrarwirtschaft ist Boden und Land die wichtigste Gemeinressource. Da wurde das Land eingezäunt. In der Industriewirtschaft fing man an, sozusagen die sogenannten geistigen Eigentumsrechte zu schaffen. Das Patentrecht kam ins Spiel und wird bis heute weiterentwickelt oder ausgeweitet. Und in der Wissensgesellschaft werden diese Eigentumsrechte auf immer kleinere Bestandteile von Wissen und Leben ausgeweitet. Also zum Beispiel, wir sind ja heute in der Lage, Sie können ja, ich beschreibe es mal so, Sie können ja erst was aneignen, wenn es schon identifiziert ist. Also vor 30 oder 40 Jahren konnte man sich noch nicht so recht vorstellen, dass man sozusagen Gene aneignen kann, weil das Genom damals noch gar nicht entschlüsselt war und weil das sozusagen insofern auch noch nicht relevant gewesen ist. Heute ist es möglich, dass Sie durch einen Eingriff sozusagen in die Gensequenz sagen können, da habe ich was verändert, jetzt ist es alles meins, obwohl das, was drumherum ist, schon immer da gewesen ist. Und ähnlich ist es eigentlich mit der Materie, die uns umgibt. Heute können wir sozusagen die Materie auf die atomare Ebene runterbrechen. Die ist quasi unterteilt bis auf die Nanoskala. Und erst wenn das möglich ist, es zu isolieren, es zu beschreiben und es einzuzäunen, können Sie auch individuelle Eigentumsrechte drauflegen. Das heißt, heute gibt es eine wahnsinnige Antragsflut zu Patentrechten im Nanotechnologiebereich, der unter anderem bedeuten kann, dass alles, was Sie von den Bausteinen des Lebens, das heißt von der atomaren Ebene aufwärts an Produkten aufbauen, dass der Geltungsbereich dieser Patente, die da in der Grundlagenforschung jetzt gelegt werden, auf all diese Folgeprodukte dann gelten wird. So eine Art Breitbandpatente, die Geschichte eigentlich noch nicht gesehen hat. Das heißt, in dem Maße, wie auch Technologie voranschreitet, Wissen voranschreitet, wird es auch möglich, diese Eigentumsvorstellungen, diese Aneignungsmechanismen, die vielleicht vor 30 Jahren in einem bestimmten Bereich noch ganz vernünftig waren, auf die kleinsten Bestandteile von Wissen und Materie zu übertragen. Das heißt, es werden immer für sehr unterschiedliche, hatten wir am Anfang schon, für sehr unterschiedliche Dinge die gleichen Rezepte verwendet. Und ich habe das eben schon so ein bisschen an den Genen beschrieben, aber das wird auch sehr schön deutlich, wenn man sich das mal in die Zukunft vorstellt, dass man sozusagen, dass der Kampf um die Aneignung der gemeinsamen Ressourcen immer wieder neu entbrennt, je nachdem, wo die Technologie gerade steht. Wissen Sie, wem der Mond gehört? Bitte? Nee. Ich meine richtig, echt. Ich meine so völkerrechtlich echt. Kann ich vielleicht ein Glas Wasser haben? Einfach draußen auf der Toilette. Da. Hat jemand eine Idee? Wem gehört der Mond? Oh, da, ja genau, sorry. Da ist er. Es gibt einen Mondvertrag Ende der 70er Jahre bei der UN. Also es gibt einen Weltraumvertrag und innerhalb des Weltraumvertrags gibt es einen Mondvertrag und in diesem Mondvertrag steht, Dankeschön, dass der Mond Ihnen und mir gehört, uns allen. Der Mond ist, und das ist eine völkerrechtliche Figur, gemeinsames Erbe der Menschheit. Nur haben Sie das Bild der ersten Mondlandung. Man kann sich heutzutage zumindest vorstellen, dass es irgendwann mal möglich ist, da hochzufahren, die Bodenschätze abzubauen und zur Erde zu bringen. Seit man sich das vorstellen kann, gibt es ja auch diesen Mondvertrag. Deswegen steht ja eben drin, die Bodenschätze des Mondes sind gemeinsames Erbe der Menschheit. Wenn man es dann aber tatsächlich tun kann, so wie das heute bei den Manganknollen auf dem Meeresboden möglich ist. Haben Sie das mitgekriegt, als die Eiskappen abschmolzen am Nordpol? Das war auch immer keine Debatte. Der Nordpol war auch gemeinsames Erbe der Menschheit. Jetzt mit dem Wegschmelzen der Eiskappen dort und mit den zunehmenden technologischen Zugriffsmöglichkeiten auf die Bodenschätze am Meeresboden haben, wann war das Anfang? Dieses Jahrtausends. Die Anrainerstaaten des Nordpols, ihre Flaggen in den See gerammt, können Sie auch im Internet gucken. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Stichwort heißt, was man so, aber das kann man sehen, wie dann sozusagen die Russen und die Norweger und die Dänen, Grönland, sozusagen ihre Flaggen da und sich sozusagen jetzt dieses Land, diese Ressource neu aufgeteilt wird. Das heißt, zunehmende technologische Entwicklung ist auch wieder eine neue Diskussionsphase oder ein neuer Konflikt um die Frage, wem gehört eigentlich das ganze Zeug. Und juristisch werden diese Einhegungen in der Regel flankiert. Wir haben das eben schon am Beispiel GEMA und die Frage, ob sie ein bestimmtes Video sehen dürfen oder eine bestimmte DVD abspielen dürfen, gehabt. Aber all diese Ausweitung von privaten Eigentumsrechten, Ausweitung von Patentrecht, von Copyright, da kann ich auch noch schöne Geschichten dazu erzählen. Das sogenannte Digital Rights Management sind alles sozusagen flankierende Maßnahmen, um diese individuelle Aneignung also auch juristisch wasserdicht zu machen. Nur mal ein Beispiel für Pflanzen und Tiere. Bis Ende 2008 gab es mindestens 680 Patente auf Pflanzen und 320 Patente auf Tiere, meist auf irgendeine gentechnische Veränderung, die immer in der Regel damit zu tun hat, dass bestimmte Vermarktungsstrategien aufgehen. Also, dass etwas so verändert wird, eben, dass das Saatgut nur mit einem bestimmten Pestizid kombiniert werden kann und dieses Pestizid wird natürlich von derselben Firma produziert wie das Saatgut. Wo es auf dem Saatgut, auf dem globalen Saatgutmarkt im Übrigen eine enorm hohe Konzentration gibt. Und das hatten wir am Anfang schon, wenn Sie das tun, wenn Sie sozusagen da individuelle Eigentumsrechte drauflegen oder technologisch diese Logik der Fülle unterbrechen, dass sie dann tatsächlich auch verschwindet. Eine der Ursachen dafür, warum wir so einen Artenverlust in der Kulturpflanzenvielfalt haben. Und das Argument ist natürlich dieses. Ohne Patente, ohne diese Art von Anreize, kein Fortschritt, keine Innovation. Und gestützt wird das sozusagen durch das Konstrukt, durch das, könnte sagen, philosophische Konstrukt vom geistigen Eigentum, über das wir dann sicher hinterher noch diskutieren. Über diese Frage gibt es immer Diskussionen. Ich will aber mal jetzt ein Autoritätszitat ins Spiel bringen und Josef Stieglitz zitieren. In seinem Bericht Die Chancen der Globalisierung, Kapitel 4, Patente, Profite und Menschen, Seite 148, Stieglitz sagt, die Verfechter strenger Schutzrechte des geistigen Eigentums argumentieren, ohne Schutz des geistigen Eigentums würde überhaupt keine Forschung betrieben werden. Diese Behauptung ist eindeutig falsch. Länder, die geistiges Eigentum nicht schützten, wie die Schweiz bis 1907 und die Niederlande bis 1912, waren hoch innovativ. Geistiges Eigentum ist ein Teil, aber eben nur ein Teil des Innovationssystems eines Landes. Und trotzdem sozusagen ist es eigentlich das ist wie so ein Subtext, der überall mitläuft. Wir brauchen sozusagen dieses System, wir müssen geistiges Eigentum verteidigen bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Da fragt man sich natürlich, wie viel der Autor in seinem 60. Todesjahr noch verdienen möchte und so weiter. Der auch in den Debatten immer wieder kommt. Und jetzt schauen wir uns das nochmal ein bisschen genauer an. Noch ein Autoritätszitat, das sagt nämlich jetzt der Oswald Schröder, der ist Vorstand des Europäischen Patentamtes, das bekanntlich in München sitzt und dort für Kommunikations- und Change-Management zuständig. Wir haben den mal eingeladen zu einem interdisziplinären Salon zu diesem Thema, zu der Frage, was haben eigentlich Commons und Wirtschaft miteinander gemein und könnte man sich auch eine Wirtschaft denken, die den Commons dient? Und da hat er unter anderem bemerkenswerte Zahlen gebracht, die ich gleich noch vorstelle, aber auch sehr klar gesagt und ohne jeden Zweifel anhand der Befunde, die natürlich das Europäische Patentamt auch hat. Wir können nur Patente messen, die sind aber nicht eins zu eins der Ausdruck von Innovation. Er erzählte dann im Grunde auch seine persönliche Leidensgeschichte, wie er da mit fliegenden Fahnen diesen neuen Job annahm und ins Europaparlament große Banner gehängt hat. Patente gleich Innovation gleich Wachstum. Kennen wir auch die Wachstumsstory? Und wie er im Laufe seiner ersten 5 Arbeitsjahre von dieser doch sehr vereinfachenden Formel abrücken musste und es jetzt als Kommunikationschef des Europäischen Patentamtes eben so formuliert: Wir können zwar die Patente messen, also zählen, wie viele, die haben Millionen. Die Datenbank des Europäischen Patentamtes hat 60 Millionen Dokumente in ihrer Datenbank. Denn eines der Argumente für Patente ist ja auch immer, wenn Sie etwas patentieren, wird ja die dazugehörige Dokumentation öffentlich gemacht und steht so im Grunde der Allgemeinheit zur Verfügung. Das hat viele Fallstricke. Versuchen Sie mal, in einer Datenbank von 60 Millionen, die in sehr unterschiedlichen Fachsprachen formuliert ist, irgendwas zu finden. Das wird Ihnen nicht gelingen. Aber mal davon abgesehen, die schiere Flut und vor allem der Zweck dieser Patentflut, da ist in der näheren Beschäftigung mit dem Thema, dem Oswald Schröder, doch ein Licht aufgegangen. Und das wollen wir gleich nochmal anschauen. Nach Selbstaussagen der interviewten Partner in der Industrie, Studie zum Technologie- und Patentmanagement des Fraunhofer-Instituts ist jetzt schon gut 10 Jahre alt. Aber was ich daran so interessant finde, ist, dass das die Selbstaussagen sind. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass die Zahlen, sagen wir mal, in keiner Weise aufgebauscht sind. Eher umgekehrt. Und nach Selbstaussagen sozusagen derer, die Patente beantragen und halten, beträgt der Anteil der ungenutzten Patente, der wirtschaftlich ungenutzten Patente, das heißt, sie gehen damit nicht auf den Markt, die machen nichts daraus, die forschen nicht weiter an dieser Idee, es wird nichts entwickelt und so weiter. 43% der genutzten Patente, 38% der strategischen Patente, 19% strategische Patente. Da kann man sich relativ leicht was drunter vorstellen. Es ist zum Beispiel interessant, dass die meisten Patente für alternative Energien von den großen Ölkonzernen gehalten werden. Das sind strategische Patente. Ja, wenn man die hat, verhindert man, dass die kleinen Start-ups im alternativen Energienbereich sich anlegen mit Shell, um da irgendwie was Innovatives auf den Markt zu bringen. Das sind strategische Patente. Dazu sagt Oswald Schröder, die durchschnittliche Bearbeitungsdauer eines Antrags dauert 46 Monate. Das Interessante ist aber, dass wenn der Antrag gestellt ist, Sie im Grunde schon Schutz genießen. Für etwas, was 46 Monate im Schnitt ungeprüft bleibt, keiner eine Ahnung hat, ob das irgendeinen Sinn macht, ob das in irgendeiner Weise innovativ ist, ein Patent muss ja immer eine gewisse Schöpfungshöhe vorweisen und so weiter. 46 Monate im Schnitt Rechtsschutz for nothing. Und noch dazu, das sieht man dann gleich in der Folge, 50% der Anträge werden abgelehnt, weil sie trivial sind, weil sie nichtig sind, weil es schon vorher da gewesen ist und so weiter. Und 80% aller angenommenen Patente werden nicht wirtschaftlich umgesetzt. Ergo, von all dem, was da über den Tisch des Patentamts geht, von uns vom Staat überprüft wird, von Juristen, wo Juristen kräftig mitverdienen, heißt, dass nur 10% der eingereichten Anträge überhaupt wirtschaftlich genutzt werden. Das heißt, man kann sehr wohl sagen, dass Patente einen Sinn machen und eine wirtschaftliche Nutzungsmöglichkeit für bestimmte Antragsteller entfalten, aber eben nur zu einem relativ kleinen Prozentsatz. Und die Frage ist, was ist sozusagen eigentlich der Effekt für die Gesellschaft? Und da nochmal Stieglitz, der sagt, der zentrale Effekt ist ja, wenn Sie das machen, wenn schon im Moment der Antragstellung verhindern Sie die Weitergabe von Wissen. Also das, wo wir schon gesagt haben, das, was sich von alleine produziert und immer mehr wird, wenn man es teilt, diesen Kreislauf unterbricht man dadurch. Weil Sie in dem Moment, wo einem Konkurrenten klar ist, dass Firma XY, Konkurrent XY darauf ein Patent angemeldet hat, stoppt der alle Aktivitäten und investiert da nichts mehr rein. Und dazu sagt also Stieglitz, weil Patente die Weitergabe und Nutzung von Wissen beeinträchtigen, drosseln Sie die Anschlussforschung, also die Entwicklung von Neuerungen, die auf diesen Innovationen basieren. Damit verlangsamt sich der technologische Fortschritt. Kurz zusammengefasst, Es ist ein System, das nicht wirklich die Grundidee einer liberalen Marktwirtschaft, nämlich der Konkurrenz, befördert, sondern den des Schutzes vor Konkurrenz. Und jetzt kommt am Schluss von dem Teil noch eine gute Nachricht. In dem neuen Buch, was ich gerade mache, gibt es ein ganz, ganz wunderbares Projekt, das nennt sich Global Innovation Commons. Und die Grundidee ist entstanden, als der David Martin, der Autor und der Firmengründer, entdeckt hat, dass es ja einen ganz interessanten Prozess bei den neuen Technologien gibt. Also der große Hype der Patentanträge in den Biotechnologien, in den, im Energiebereich, Hybridantrieb, Wasserstoffautos, Nanotechnologie und so weiter, war im Grunde Ende der 80er Jahre. Der Patentschutz läuft in der Regel 20 plus 5 Jahre noch für die Bearbeitungs- und Forschungszeit, also in der Regel 25 Jahre. Als diese große Antragsflut sozusagen gekommen ist, hat es überhaupt noch keine wirtschaftlichen Anwendungen gegeben und in manchen Bereichen gibt es bis heute kaum wirtschaftliche Anwendungen. Vieles davon, wie wir schon gesehen haben, sind eben strategische Patente. Das Interessante, worauf aber dieses Projekt jetzt aufsattelt, ist zu sagen, hier, der schwarze Balken ist ja quasi synchron zu dem roten Balken. Hier 2007, 8, 9, also jetzt vor kurzem, sind ganz, ganz viele Patente ausgelaufen und die fallen dann de facto in die Public Domain, in die Gemeinfreiheit. Und wäre es nicht möglich, dass wir dieses ganze Wissen, was 20 Jahre lang vor allem dafür da war, sich Konkurrenten vom Hals zu halten und möglichst alleine sozusagen bis zur Produktentwicklung durchzukommen, wäre es nicht möglich, dieses ganze Wissen in einer Datenbank so solide zu strukturieren und aufbereiten, dass es zugänglich wird, dass es verstehbar wird und dass es alle nutzen können. Denn dann ist es tatsächlich gemeinfrei. Darauf basiert die Idee von Innovation Commons, aber ich habe das eigentlich nur vorgestellt, um mal zu zeigen, dass sozusagen die Entwicklung, die einen ziemlich unseligen Verlauf genommen hat seit 20 Jahren, jetzt auch einen Effekt hat, mit dem man eventuell produktiv umgehen kann. Das Ende der patentierten Welt. Und jetzt noch die Preisfrage zum Schluss. Wie finanzieren sich die Patentbehörden? Wissen Sie das? Sie lächeln so wissend. Aus den Patentgebühren, genau. Das heißt, das Interesse dieser Behörden, dieses System abzuschaffen, diese Unmengen von Patenten, egal wie trivial sie sind und ob sie einem strategischen Zweck dienen oder nicht, ist relativ gering. So, können Sie noch? Oder soll ich gleich zum vierten Teil springen? Gut. Zurück zu dieser Frage, um die es bei den Commons eigentlich geht. Wie regeln wir denn jetzt, wenn das sozusagen dieses Patentrezept im Wortsinn für alle möglichen unterschiedlichen Ressourcen, die sozusagen mit einer bestimmten Weltsicht und einem bestimmten Menschenbild verbunden sind, solche Folgen hat, eben dass Dinge weggeschlossen werden, zunehmend konzentriert werden, angeeignet werden, auch das Wissen und Informationen nicht mehr allen zur Verfügung stehen, dass sich die Artenvielfalt dramatisch reduziert, dass Kleinbauern abhängig werden im Zugang zu Saatgut von Großkonzernen und so weiter. Also wenn das so nicht funktioniert und dafür Alternativen brauchen, müssen wir die Frage stellen, wie kann man denn dann Zugang, Nutzung, Entnahme, Veräußerung und Kontrollrechte, wie kann man denn dann die Frage mit dem Eigentum in den Commons anders lösen? Und denn finde ich das nochmal wichtig, irgendwie klar zu machen, weil ich weiß nicht, ist ein Jurastudent dabei? Nee? Ja, wissen Sie, wie Eigentum definiert ist im BGB?
Wo das steht?
Bitte?
Wo das steht?
Nee, wie es definiert ist.
Also nur ungefähr, dass man jegliche andere Person von der Nutzung ausschließen kann, aber selbst damit machen kann, was man möchte, auch zerstören oder...
Stimmt, aber der erste Satz, wenn ich mich nicht irre, ich weiß jetzt nicht, welcher Paragraph das ist, ist die Herrschaft einer Person über eine Sache, richtig?
Ja, das könnte sein.
Genau, also die Herrschaft einer Person über eine Sache, aber Sie treffen natürlich den Kern, weil die Frage ist ja nicht, wenn jetzt zum Beispiel mir dieser Computer gehört und den gebe ich meiner Tochter, damit sie damit was machen kann, dann sagt das was über mein Verhältnis zu meiner Tochter aus. Und ich würde ihn jetzt vielleicht Ihnen nicht geben, weil morgen fahre ich nach Jena und weiß der Kuckuck, ob ich Sie mal wiedersehe. Also und die Frage sozusagen, wie ich mit meinem Computer umgehe, mit meinem Eigentum, sagt viel über mein Verhältnis zu anderen Menschen aus. Das heißt, es ist im Grunde das, was Sie sagen. Eigentum ist nicht im Grunde die Sache, die einer Person gehört oder die Herrschaft einer Person über einer Sache, so wie das im BGB definiert ist, sondern eben ein soziales Verhältnis. Und das sozusagen eines der Postulate, die es gibt in dieser Commons-Debatte, ist zu sagen, Eigentum an den Dingen, die wir zum Leben brauchen, die wir ererbt haben, kollektiv erzeugt haben oder die der Allgemeinheit geschenkt worden sind, kann nie exklusiv sein. Also Eigentum an Gemeingütern, es gibt, das, weil das muss ich gleich nochmal dazu sagen, es ist nicht so, dass sich sozusagen, wie der Garrett Hardin das erzählt hat, dass da jeder machen kann, was er will, das ist sozusagen in den Gemeingütern keine Eigentumsrechte existieren, das stimmt nicht. Es ist kein Niemandsland, ja? Kein Schlaraffenland, wo jeder sozusagen sich nach Gutdünken bedienen kann. Sondern natürlich gibt es verschiedene Eigentumsformen in den Commons, aber die begründen sozusagen immer Rechte und Pflichten gegenüber den Ressourcen und den anderen, denen die Commons auch gehören. Deswegen kennen wir eigentlich, also die Idee ist sehr bekannt, steht schon in unserem Grundgesetz. Also die Frage ist, wie buchstabiert man das eigentlich aus, dass Eigentum zum Wohle der Allgemeinheit verpflichtet. Und eine der wenigen Grundaussagen, die man eigentlich machen kann, und dann muss man sich Fall für Fall angucken, wie man die Probleme konkret löst, es gibt eben keine Patentrezepte, ist, Eigentumsrechte, Zugangsnutzungs- und Veräußerungsrechte so zu gestalten, dass erstens Übernutzung verhindert wird, zweitens Unternutzung verhindert wird und drittens, es eben keine Exklusivität gibt. Dann habe ich aber schon gesagt, dass Eigentumsrechte eigentlich immer ausschließende Rechte sind. Also auch Gemeineigentum. Wenn jetzt einer bestimmten Gruppe, was weiß ich, ein bestimmter Wald gehört, dann heißt das der anderen Gruppe und dem Rest der Menschheit gehört er erstmal nicht. Eigentum ist also immer ein ausschließendes Verhältnis und es wird ein bisschen theoretisch, aber ich hoffe, Sie können mir da folgen. Ich betone das, weil es oft die Vorstellung gibt, erstens, Allmende sind das Niemandsland, das gehört niemandem, also allem, damit niemandem, deshalb wird es übernutzt. Das Missverständnis haben wir schon ein bisschen aufgearbeitet. Und zweitens gibt es die verkürzte Vorstellung, Commons sind Gemeineigentum. Also alles, was Genossenschaft ist, muss gut funktionieren, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist nicht so. Commons, haben wir schon gesagt, sind nicht eine bestimmte Eigentumsform und nicht eine bestimmte Organisationsform. Und es ist auch nicht so, dass es keinen Ausschluss in den Commons gibt. Denn der Unterschied zwischen Privat- und Gemeineigentum ist eigentlich nur graduell. Bei Privateigentum schließt ein Eigentümer alle anderen aus, bei Gemeineigentum schließt eine Gruppe von Eigentümern die anderen aus. Das ist ein gradueller Unterschied. Der wirklich zentrale Unterschied ist, ob überhaupt Eigentumsrechte zugewiesen sind oder aber nicht. Und da spielt jetzt wieder die Frage der Rivalität eine Rolle. Ist denn das relevant für Wissen, Code, Information, das Saatgut? Ist es relevant für die Frage, ob wir es alle nutzen können? Und ob wir es fair nutzen können, ob auf diese nicht-rivalen Dinge Eigentumsrechte zugewiesen sind? Will ich mal hier einen Vergleich anstellen, das habe ich jetzt extra für heute produziert, weil ich gedacht habe, wir sind hier an der Uni, Sie können mir bestimmt folgen. Da können Sie Ihre Professoren mit herausfordern mit diesen Themen. Also wir haben gerade gesagt, es gibt oft die Verwirrung, Commons sind alles, wo alle alles machen dürfen und wo es freien Zugang gibt. Da gibt es ein Fragezeichen dahinter. Denn wenn es freien Zugang gibt, und alle das Wasser, zu dem nutzt, um ihren Swimmingpool zu befüllen, haben wir dann nichts mehr zu trinken. Also das ist schon mal irgendwie differenzierter. Und dann haben wir aber gesagt, wenn wir jetzt bestimmte Ressourcen haben, die immer mehr werden, wenn wir sie teilen, ist es sehr schwachsinnig, darauf Eigentumsrechte zu legen. Wenn man aus der Perspektive des Nutzens von allen denkt. Ja, jetzt sind sie nämlich schon in der Praxis. Ich bin noch bei der Theorie. Ist völlig richtig, da kommen wir dann auch hin. Die Praxis der Menschen ist sowieso nochmal was anderes als diese Theorie. Aber überhaupt erstmal zu unterscheiden, dass es bei den Commons nicht einfach ums Niemandsland geht und dass es darum geht, um Fairness, um fairen Zugang, faire Nutzungsrechte für alle, die nutzungsberechtigt sind. Das sind nicht immer alle Menschen. Wir brauchen das Wasser vom Oman nicht. Ja, das sind andere Wasserkreisläufe, das geht uns nichts an. Das sind nur alle Menschen bei den globalen Ressourcen, bei der Atmosphäre beispielsweise. Da müssen sie es schaffen, Fairness für alle hinzukriegen. Darum drehen sich diese ganzen Klimaverhandlungen, die das nicht schaffen. Gut, also die Frage ist ja sozusagen, wie kommen wir zu Fairness? Letztlich in der Praxis. Und jetzt bin ich erstmal nur bei dem Schritt zu sagen, eine Grundaussage ist, bei rivalen Ressourcen brauchen wir begrenzten Zugang. Weil wir haben dieses Übernutzungsproblem. Egal welches Eigentumsrecht Sie da drauflegen, wir haben einen Konflikt zwischen dem potenziellen Bedarf und der potenziellen Verfügbarkeit. Wir haben andere Ressourcen. Da denken Sie sich jetzt mal an Golfplatz, auch bestimmte Menge Land, bestimmte Menge Wasser und so weiter. Da haben die das mit offenem Zugang geregelt, aber nur für einige. Das nennen die Ökonomen Clubgüter. Und die Behauptung ist, die einzige Möglichkeit, Fairness herzustellen im Umgang mit kulturellen und sozialen Gemeingütern, ist Open Access, offener Zugang für alle. Weil diese Ressourcen nicht rival sind, weil sie sich vermehren und weil sich die Nutzungsmöglichkeiten für alle vermehren, wenn wir sie teilen. Und das heißt, und dann jetzt komme ich gleich zu Ihnen, wenn wir jetzt über Commons reden, reden wir nicht darüber. Wir reden nicht über die Zugangsmöglichkeiten für einige, sondern wir reden immer über die Zugangsmöglichkeiten für alle. Und da muss aber klar sein, wir brauchen irgendeine Form der Begrenzung. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir zu dieser Begrenzung? Legt das der Staat fest oder der Markt über den Marktpreis oder machen das die Leute selbst? Und dann sind wir bei den Commons. Das ist eigentlich die Idee zu sagen, die Leute sind in der Lage, ihre Regeln selbst auszuhandeln. So, das war jetzt sehr, sehr provokant für die Juristen und die Ökonomen. Aber sie scheinen es ja gelassen hinzunehmen. Also, im Grunde geht es bei den Commons um die Fairness und die Frage, wie kommt man dahin? Und damit sind wir jetzt auch beim vierten Teil. Jetzt kommen ein paar Beispiele. Können Sie noch? Können wir, das Fenster ist schon auf. Gut. Kennen Sie die? Ja, jetzt schon, steht ja drüber. Elinor Ostrom, ich hatte irgendwie das große Glück, einen Essay von Elinor Ostrom in einem Buch zu veröffentlichen, was ich 2009 gemacht habe. Und als alle noch dachten, diese Gemeingütergeschichte und diese Commons, das ist sowas Rückwärtsgewandtes. Also diese Sache mit den glücklichen Kühen auf Schweizer Almweiden, die nur an afrikanischen Dorfgemeinschaften funktioniert. Und dann hatte ich dieses Buch gemacht und da war der Essay von Elinor Ostrom drin und ein halbes Jahr später bekommt Elinor Ostrom den Nobelpreis. Und seitdem gibt es etwas mehr Anerkennung für das ganze Thema. Und Elinor Ostrom sagt sehr einfache Dinge, die wir wahrscheinlich alle aus unserem Alltag kennen. Und dieses erste einfache Ding ist die zentrale Kritik an der Metapher von Garrett Hardin. Ja, der da die Schäfer da alle, die Hirten da, die Schafbesitzer alle auf die Weide gestellt hat und gesagt, jeder treibt sein Schaf drauf, als würden die nicht miteinander kommunizieren und als würden sie nicht gemeinsam erkennen können, dass es da ein Problem gibt. Also erstens, die Erfahrung überall in der Welt ist, Menschen kommunizieren miteinander, sie bauen Sozialbeziehungen auf und pflegen sie, handeln Regeln aus oder, jetzt zitiere ich sie, die Menschen wissen oft selbst am besten, was für sie gut ist. Und sie sind in der Lage zu kooperieren. Kooperation, also die Frage, wie gelingt Kooperation, ist eigentlich die zentrale Forschungsfrage dieser Schule von Commons-Forschung, die ziemlich groß und berühmt und wichtig ist. Die haben einen eigenen Workshop seit den 70er Jahren in den USA, der eine ganz eigene Methodologie entwickelt hat, das will ich jetzt gar nicht vertiefen. Und der sich ziemlich bedeckt gehalten hat. Also stellen Sie sich vor, 70er Jahre kommen Sie in den USA, 70er, 80er Jahre mit so Theorien von Gemeineigentum, kollektives Handeln, Menschen wissen selbst am besten, was für sie gut ist, Staat kriegt eine ganz andere Rolle. Das heißt, bis heute hält sich Elinor Ostrom eigentlich auch politisch ziemlich bedeckt und sagt, ich bin Wissenschaftlerin. Ich kann überhaupt nicht erklären, was die Commons sind in Begriffen, die Leute verstehen. Das ist wirklich wahr. Also wenn Sie sie reden hören, sie kann zwar sehr schöne Beispiele erzählen, aber sie kann viel besser in ihrem sehr differenzierten wissenschaftlichen Jargon über die, was haben sie, 62 Variablen reden, die darauf einen Einfluss haben, ob die Menschen kooperieren können oder nicht. Wir machen es ganz praktisch. Mit einfach einer unterschiedlichen Strategie an die Zugangs- und Nutzungsfrage ranzugehen. Kennen Sie den? Ein Held der Commons. Und den? ich bin ja der Meinung, dass, also wir haben dann die Debatte gewonnen, wenn alle den kennen und den niemand. Also das ist Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee hat 1989 die Seitenbeschreibungssprache HTML und das Internetprotokoll HTTP entwickelt. Und der hat dann gesagt, also es waren ja beides Visionäre, ja, die beide zur relativ gleichen Zeit an ähnlichen Fragen geantwortet haben. Und die Genialität, die darin liegt, sowas denken zu können, in die Zukunft produzieren zu können, möchte ich also keinem der beiden absprechen. Aber die Strategie, mit dem umzugehen, was sie in der Lage sind, in die Welt zu setzen, die war eben denkbar unterschiedlich. Tim Berners-Lee hat gesagt, ich habe keine Lust, den Rest meines Lebens damit zu verbringen, zu kontrollieren, was Menschen mit den Dingen tun, die ich entwickelt habe. Und der andere hat den Rest seines Lebens damit verbracht, zu kontrollieren, was Menschen damit tun. Was nicht er entwickelt hat, sondern die Leute seiner Firma. Mit ihm. Und Tim Berners-Lee hat dafür gesorgt, und das ist bis heute so, dass sozusagen das sogenannte die Internetregierung, das World Wide Web Consortium, an einem ganz unterschiedlichen, das war eine lange Auseinandersetzung, ein harter Kampf, da sind ganz unterschiedliche Akteure beteiligt, auch große Softwarefirmen, diese drei Regeln vereinbart haben. Natürlich noch sehr viel mehr und sehr viel ausgefeilter, aber in der Essenz, bei dem Thema, was uns bewegt, geht es um diese drei Regeln. Eine nicht-rivale Ressource, wo die Idee ist, dass es sich am besten entfaltet, entwickelt und am innovativsten ist, wenn alle Zugang haben, es alle nutzen und weiterentwickeln dürfen und wenn es patentfreie Standards gibt. Und diesem Grundgedanken sozusagen haben wir die rasante Innovationsfähigkeit des Netzes zu verdanken. Das heißt, Tim Berners-Lee hat nicht auf die Strategie Konkurrenz außen vor halten, über individuelle Eigentumsrechte sozusagen den Markt zu strukturieren und sich über Lizenzgebühren, das heißt zeitweilige Nutzungsgebühren an Programmen, die nie demjenigen gehören, der irgendwas gekauft hat, sondern immer im Eigentum der Firma bleiben. Das war, das ist bis heute das Geschäftsmodell von Microsoft, das unter anderem dafür sorgt, dass wenn eine Regierung eines Landes in der dritten Welt alle 3 Jahre eine Rechnung für die Regierungscomputer komplett kriegt, die dann schon mitunter die Krise kriegen und alleine aus diesem Grund versuchen, auf freie Software umzusteigen. Die andere Strategie war zu sagen, wir setzen auf Selbstorganisation und Kooperation im Internet. Und da sagt nun die Ökonomin und Politikwissenschaftlerin Ostrom dazu, die ja die letzten 50 Jahre nichts anderes gemacht hat, als diesen Fragen nachzugehen. Wie funktioniert Selbstorganisation und Kooperation? Sagt sie, in der klassischen Wirtschaftstheorie kommt das eigentlich gar nicht vor. Wir wissen viel zu wenig darüber. Nur deswegen machen die haben ein großes Institut, einen internationalen Verband und so weiter, alle 2 Jahre eine große Fachkonferenz, machen die Fallstudie. Begonnen hat das, die Frage, wie funktioniert Kooperation, übrigens nicht mit einem Dorfbrunnen in einem afrikanischen Dorf, sondern mit dem Wasserversorgungssystem von Los Angeles. Und Ostrom ist zu den Erkenntnissen gekommen, dass Commons eben überall funktionieren, aber dass es nicht möglich ist, Patentrezepte dazu zu formulieren. Patentrezepte oder eine der wichtigsten Erkenntnisse, flächendeckende Regeln für alle. So wie wir sie etwa in allen globalen Handelsabkommen, WTO, TRIPS und so weiter, es ist immer die Idee, ein und dieselbe Regel gilt für alle. Mit Ausnahmen, dann gibt es sozusagen Special and Differentiated Treatment oder wie das heißt. Also dann gibt es so ein paar Sonderbestimmungen noch für die Entwicklungsländer. Aber die Grundidee ist immer, wir setzen eine Regel für das Funktionieren des freien Marktes in der ganzen Welt durch, unbesehen von den konkreten historischen und kulturellen und ökologischen Bedingungen vor Ort. Und Ostrom sagt, das Einzige, was wir tun können, ist, und jetzt frage ich Sie nochmal, ob ich Ihnen das wirklich erzählen soll, weil es stand so ein bisschen auf der Liste, dachte ich, nehme ich es rein, aber die Designprinzipien für langlebige Commons, für langlebige Gemeingüter, ist eine relativ trockene Materie. Ups, die kann ich auch überspringen. Sie sagt, ich mache das auch, ich sage Ihnen nur die Grundidee. Sie sagt, das Einzige, was wir tun können, ist, also solche, nach der Untersuchung von etwa 800 Fällen weltweit, von den Philippinen bis nach Japan und so weiter, Schweizer Almen und deutsche Flüsse, gibt es bestimmte Prinzipien, die etwas darüber aussagen, dass wenn diese erfüllt sind, wenn diese bestimmten Bedingungen erfüllt sind, wenn dieses Prinzip angewandt wird, dann ist die Chance auf Fairness und langlebige Ressourcensysteme sehr hoch. Das sind insgesamt 8 Prinzipien. Ich hatte jetzt nur ein paar davon ausgewählt. Und nehmen wir mal das erste davon. Da sind Sie wieder, dass es Grenzen geben muss. Es muss irgendeine Form der Begrenzung des Zugangs oder der Nutzungsmöglichkeiten geben. Damit überspringe ich das. Vielleicht noch das siebte ist auch ganz interessant, weil sie sagt, wir erinnern uns an diese Folie bei den Enclosure of the Commons, wo wir gesagt haben, die Lösung von Hardin war eigentlich, da muss jemand von außen kommen und regeln. Also ich sage mal so ein ordnungspolitischer Ansatz. Ja? Eine Regel von den Gesetzen werden es schon regeln. Die Frage ist immer, wie sind die durchsetzungsfähig? Ich habe 5 Jahre in Mexiko gelebt und das ist so ein Land, das hat 93% der Anwälte von Mexiko sind korrupt. Das ist ein Land, in dem einem das Wort Rechtsstaat nicht sofort einfallen würde. Ich habe mir sagen lassen, das gibt es in anderen Ländern der Welt auch. Und dort müssen die Menschen auch irgendwie zurechtkommen. Und im Grunde fordert Ostrom sowas ein wie das Recht auf Selbstorganisation. Also wieder die Frage, wie funktioniert Selbstorganisation und Commons sind eigentlich im Grunde soziale Innovation von unten. Und dazu nochmal ein Beispiel, eines aus der Softwarewelt und eines aus der Saatgutwelt. Soziale Innovation müsste ich vielleicht auch noch erweitern um den Begriff legale Innovation. Also kann man eigentlich auch die Gesetze selber machen? Ist auch eine Frage, die sich da stellt. Der hier ist genau das, was er ausstrahlt. Nämlich ein Hacker, einer der berühmtesten Hacker der Welt, Richard Matthew Stallman. Auch einer dieser genialen Köpfe der Generation von Tim Berners-Lee und Bill Gates, hat vor etwa 30 Jahren genau diesen Mechanismus erkannt. Stellen Sie sich vor, ich komme ja aus dem Osten. Also ich bin noch in der Zeit in einem Land groß geworden, wo man das Auto immer ewig selber reparierte. Also sowas wie Vertragswerkstätten gab es nicht und Autos, in die man nicht mehr reingucken konnte, die man sowieso nicht mehr verstand, gab es auch nicht, sondern die Leute haben das immer alles selber gebastelt. So war das natürlich vor 30 Jahren bei den Computerspezialisten auch. Die konnten schlicht jedes Problem selber lösen. Und RMS nennt er sich, hat im Massachusetts Institute for Technology gearbeitet und hatte dort ein Problem mit seinem Drucker. Und dann hat er gedacht, okay, ich gucke mir das mal an und dann löse ich das Problem, weil er war ja sozusagen einer der besten Automechaniker seiner Zeit und ist er ja bis heute. Und hat dann festgestellt, er darf das Problem nicht lösen, weil die Lizenzbedingungen verbieten, dass er sich den Quellcode anschaut. Und hat zu diesem Zeitpunkt vor 30 Jahren im Grunde realisiert, wenn wir das machen, wenn wir das Wichtigste, jetzt hätte ich beinahe gesagt wertschöpfende Werkzeug, aber es ist eigentlich das kulturschöpfende Werkzeug und eine der wichtigsten Kulturtechniken der Zukunft, sozusagen so regulieren, dass nur einige wenige es kontrollieren können, indem nur einige wenige, die Hersteller in dem Fall, Zugang zu dem sogenannten Quellcode haben. Dann wird in Zukunft das zentrale Instrument der Produktion eben in den Händen einiger weniger liegen. Und das möchte ich nicht. Und dann hat Stallman gesagt, das macht natürlich keinen Sinn, jetzt den Kampf David gegen Goliath anzutreten, ist zum Gründer der freien Softwarebewegung geworden und hat dann komplett mit vielen anderen durch dasselbe Prinzip, ja, also programmieren, es ins Internet stellen, freigeben und alle beitragen lassen, also mit demselben Prinzip, wie sich im Grunde auch das Internet entwickelt hat, das freie Betriebssystem Linus Torvald, brauche ich jetzt nicht in die Einzelheiten zu gehen, so eine komplexen Sachen kann ja kein Mensch alleine entwickeln, aber wesentlich dazu beizutragen, dass wir heute ein freies Betriebssystem haben, auf dem etwa 90% der Supercomputer dieser Welt laufen, weil es einfach sicherer ist und von der Software-Community kontrolliert werden kann. Das läuft auch auf freier Software und wie gesagt, Ihre Computer ja wahrscheinlich auch. Also die Idee, dass es nicht unbedingt einen finanziellen Anreiz braucht, um zu produzieren und Innovation zu ermöglichen, sondern das Prinzip gemeinsame Ziele festlegen, Regeln und Sanktionen bestimmen und alle dürfen beitragen und dafür müssen aber auch alle Zugang zu den zentralen Produktionsmitteln, würde Marx gesagt haben, bekommen, ist ein Grundgedanke dessen, was man Peer-to-Peer, Commons-Based Peer-to-Peer-Production nennt. Und ich habe am Anfang schon gesagt, diesen Teil lasse ich weg. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es tatsächlich eine Debatte darüber gibt, ob man so eine Produktionsmodelle eigentlich auch für die Produktion von Autos denken kann. Und tatsächlich werden auch der Open Source Car zum Beispiel, das Open Source Autos, gibt es mehrere Projekte, die werden auch nach diesem Modell produziert. Hardware auch. Das Arduino Motherboard zum Beispiel. Also gibt es eine ganze Menge mehr. Design, Möbel, also gibt es eine ganze Menge, die sich sozusagen an dieser Produktionsweise inspirieren. Und der eigentliche Clou aber ist, dass es ja hierbei gar nicht um Technologie geht und deswegen erzähle ich Ihnen das auch so ausführlich. Also, sondern eigentlich um einen Legal Hack. Also, wir kennen ja diese Sache mit dem Copyright. Die Programmierer bestimmen, in der Regel die Urheber bestimmen auch im ganzen kulturellen Leben, was mit ihrem Werk passiert. Das hat sozusagen viele bunte Blüten getrieben in der realen Welt. Aber die Grundidee von der freien Softwarebewegung baut erstmal darauf auf. Und Stallman hat nun gesagt, und er hat dazu im Grunde ein eigenes Gesetz geschrieben, das nennt sich GPL, die General Public License. Und sagt, wir bauen auf dieser Idee auf, dass wir bestimmen dürfen über die Nutzung der anderen von dem, was wir programmiert haben. Das ist eigentlich ein ganz klassischer Grundgedanke, sozusagen der liberalen Eigentumsphilosophie. Aber wir wollen, dass alle Zugang haben, dass alle mitentwickeln dürfen, dass alle die Software teilen dürfen. Und eines wollen wir nicht, dass wenn alle Zugang haben und alle mitentwickeln dürfen und dann dem Softwarecode, der schon da war, etwas hinzufügen, ihn verändern, so wie wir das vorhin bei den Genen auch hatten. Wir haben ein Gen, da wird irgendwas manipuliert und auf einmal gehört es einer bestimmten Firma, obwohl die Gene sozusagen aus der Natur geschöpft sind. Wir wollen also nicht, wenn alle Zugang haben, alle es verändern dürfen, alle es teilen dürfen, alle quasi damit machen dürfen, was sie wollen, dann wollen wir nicht, dass die sich das wieder aneignen können. Das heißt, du darfst es teilen, du darfst es weiterentwickeln, du darfst es verhindern, du darfst aber nicht sagen, dann ist es meins. Und so wurde aus dem sogenannten Copyright, das wir alle kennen, das Copyleft. Und das ist das Zeichen fürs Copyleft, von dem ich finde, das sollte auf allen, aber auch wirklich allen Produkten, Papieren, Präsentationen, Dokumenten, Büchern stehen, die in öffentlichen Einrichtungen produziert werden. Die Allgemeinheit finanziert die Forschungs- und Entwicklungsarbeit, die zum Beispiel in dieser Einrichtung passiert. Und dann sagt sie, und jetzt ist es mein. Und dann passiert ja noch Folgendes. Das ist dann nicht mal mehr dem Professor, weil der Professor unterschreibt in der Regel einen Vertrag mit einem Rechteverwerter, einem sogenannten Verlag oder sonst welchem anderen Rechteverwertern, wo er dann seine kompletten Nutzungsrechte an diesen Rechteverwerter, also an den Marktteilnehmer abgibt. Und dann ist es weg. Und das ist die Idee zu sagen, wir nehmen diese Grundidee, dass wir bestimmen dürfen, was mit den Sachen, die wir produzieren, geschieht. Aber wir wollen eben nicht, dass ein Einzelner, obwohl er aus dem Wissen der Allgemeinheit schöpft, es sich dann aneignen kann, sondern wir wollen, dass es immer von allen frei genutzt werden kann. Vom Copyright zum Copyleft. Das ist eigentlich Legal Hacking. Und dasselbe gilt im Grunde für das Saatgut. Ich habe das vorhin schon gesagt, Saatgut ist seit Jahrhunderten in dieser Weise produziert worden. Das Beispiel vom Trudener Kobis stammt aus dem Winschgau, sehr trockene Täler in Tirol. Und über Jahrhunderte hat sozusagen dort die Kohlproduktion wunderbar funktioniert, obwohl sie sozusagen nach heutigem Standard gar nicht funktionieren kann, weil man braucht sehr große Mengen von Kohlköpfen, damit die sich irgendwie gegenseitig befruchten können. Und dort hat das eben so funktioniert über die vielen Jahre, dass jeder halt 4 Kohlköpfe im Garten hatte und die Frauen sich darüber gar nicht so theoretisch Gedanken gemacht haben, sondern über die nachbarschaftlichen Strukturen oder Peer-to-Peer-Strukturen genau dasselbe passierte wie mit der Software. Gemeinsam züchten, frei austauschen über den Gartenzaun und somit beitragen zur Saatgutallmende. Heute werden sie kaum noch, in den Ländern des Südens gibt es natürlich ganz viele lokale Saatgutbanken, aber bei uns in Deutschland gibt es kaum noch Züchter, die tatsächlich draußen auf dem Feld die Sachen züchten. Es gibt, ich glaube, so 18 bis 20 biologisch-dynamische Züchter, die unterstützt werden von der GLS. Aber das gibt es tatsächlich noch sehr wenig. Das sind im Grunde Firmen, die industrielle Saatgutentwicklung betreiben. Und nochmal der gemeinsame Gedanke zwischen dem Saatgut und der Software, zu sagen, Sie können da immer noch die Kohlköpfe ernten, selber essen, jemandem verschenken oder auf dem Markt verkaufen. Aber das Saatgut wird geteilt, es wird nicht verwertet. Und genau ist das bei der freien Software auch. Sie können immer noch eine Dienstleistung anbieten und darauf sozusagen Geschäftsmodell aufbauen. Es gibt sehr viele Firmen, die Dienstleistungen zu freier Software auf. Also zum Beispiel, wenn ich Hilfe brauche, muss ich so jemanden anheuern, statt irgendeine Vertragswerkstatt von Microsoft. Aber der Quellcode bleibt offen. Also diese Grundidee, sofort, die Essenz der Commons ist nicht privat aneignungsfähig.
Wenn ich aus dem Saatgut Mehl mache?
Ja, wenn man aus dem
Saatgut Mehl macht. Also bei dem Beispiel mit dem Kohl ist ja das Saatgut.
Ja, dann ist ja kein Saatgut mehr.
Genau.
Dann geht es ja nicht mehr auf. Das war zum Beispiel eine, ich weiß jetzt nicht, was die Frage ist. Was ist, wenn man aus dem Saatgut Mehl macht?
Ja, dann machst du aus dem Saatgut ein Produkt.
Also ja.
Bei dem Kohl war ja die Theorie, man lässt den Kohl zu Ende wachsen, hat dann Kohl und Saatgut.
Richtig.
Aber das Saatgut ist ja das Produkt,
oder? Wenn Sie aber sozusagen das in der, ich sag's jetzt mal so, sehr einfach, in der gemeinschaftlichen Kontrolle für den eigenen Nutzen haben, würde nie jemand auf die Idee kommen, das komplette Saatgut zu Mehl zu verarbeiten. Sondern es würde immer sozusagen eine Drittelung dessen geben. Weil völlig klar ist, dass die Ressource erhalten werden muss. Und das ist jetzt auch der zentrale Mechanismus, der unterbrochen worden ist. In Mexiko übrigens, hat es im Rahmen, Mexiko war ja, ist ja eines der sozusagen handelsliberalsten Länder der Welt, hat das erste Freihandelsabkommen mit Kanada und den USA unterschrieben, 1994, als dann auch der Aufstand der Zapatisten losging. Und eine der zentralen Forderungen, die Wiege des Maises mit Abertausenden von Sorten ist inzwischen, hatte ich schon erwähnt, Nettoimporteur. Und sie haben wenigstens versucht, als TRIPS, also dieses internationale Handelsabkommen zu geistigen Eigentumsrechten verhandelt worden ist, wenigstens durchzusetzen in der biogenetischen Richtlinie im mexikanischen Parlament, dass das Saatgut, was aus den USA subventioniert, billiger als in Mexiko, nach Mexiko importiert wird, dass es vor der Grenze gemahlen werden muss. Also sie haben versucht, wenigstens zu verhindern, dass sozusagen dann eine Kontamination des Saatgutes selbst passiert, um wenigstens noch die Kontrolle über das Saatgut zu haben. Ne? Also man hat dann einfach ein unterschiedliches Produkt und dann ist es eine unterschiedliche Sache. Wenn aber die Community die Kontrolle über das Saatgut hat, hätte sie immer ein Interesse daran, das Saatgut fortzuentwickeln und eben nicht. Auch eine gute Idee, zu sagen, ihr könnt jetzt den Pflanze ernten, verkaufen, einen Teil zu Mehl verarbeiten und den Rest weitergeben. Beziehungsweise wieder aussehen, es geht ja um die Wiederaussatzmöglichkeit. In der Regel ist das immer ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ein Drittel lokaler Markt, ein Drittel aufheben und ein Drittel Eigenbedarf. So bei die meisten, also die Kleinbauern ernähren nach wie vor die Welt. Ich wollte hier an der Stelle nur sagen, na, hier gibt es, also die Schnittstelle zwischen Markt und Commons ist immer da. Ja, wir leben mitten im Kapitalismus und müssen aus diesem heraus sozusagen auch Alternativen entwickeln. Und deswegen gibt es auch immer sozusagen die Frage, so kann ich von heute auf morgen mich komplett in ein anderes Modell denken? Wie generiere ich Mittel, um Commons zu reproduzieren? Dann lasse ich das Beispiel weg und komme gleich zum das Letzte und komme gleich zum Schluss. Ach doch, nehmt es doch noch, ist so nett. Ist auch das Letzte. Wir wissen es auch, dass es gleich vorbei ist. Das ist der Lake Taupo, nicht der Lake Taupo, aber das ist am Lake Taupo, dieses Bild. Das ist einer der forellenreichsten Seen der Welt. Der Lake Taupo ist einer der größten Binnenseen der Südhalbkugel in Neuseeland. Und das sind natürlich auch inzwischen alle autochthonen Fische tot, von den Forellen aufgefressen. Aber immerhin sterben die jetzt nicht aus. Obwohl wir ja sozusagen weltweit ein riesen Übernutzungsproblem haben bei den Fischen. Also die Prognosen sind, dass bis 2048 nur noch 10% aller kommerziell befischbaren Bestände da sein werden. Und da sich der Eiweißbedarf von großen Anteilen der Weltbevölkerung über Fisch deckt, ist das eine ganz dramatische Situation. Aber hier in Neuseeland, interessanterweise, man hat ja immer so die Vorstellung, da gibt es mehr Schafe als Menschen. Das ist auch so, nur in diesem See ist es nicht so, weil das ist die Region, wo die Erdkruste der Welt am dünnsten ist. Also da, wo die Geysire sind und die Erde ist ganz bunt und überall gibt es Schlammlöcher und, so und alles ganz spannend. Das heißt, dort sind die Touristen und sehr viele so Kleinstädte rund um den See. Das heißt, es gibt eigentlich auch einen hohen Ressourcendruck. Und die haben genau dieses Prinzip, was wir am Anfang schon hatten. Und deswegen ende ich jetzt auch damit dort eingeführt. Und wie haben die das gemacht? Haben sie eine Idee dazu? Commons heißt immer Usus ja, Abusus nein. Auf den Gebrauchswert gucken, nicht so sehr auf den Tauschwert und irgendwie verhindern, dass es Übernutzung und Unternutzung gibt und dass Fairness entsteht. Das ist eben ein Beispiel, wie Sie das verhindert haben. Hat jemand eine Idee? Wie würden Sie das machen, wenn Sie jetzt Bürgermeister dieser Region wären? Oder Angler?
Ich? Mhm. Ich würde das Fischen verbieten, weil ich mich vegan.
Gut, aber haben wir hier auch nicht Veganer. Also es gibt dort natürlich eine große Angeltradition. Ich meine, in Neuseeland gibt es echt nichts zu tun, außer draußen rumzurennen und zu angeln. Das ist wirklich so. Also damit würden Sie sich absolut unbeliebt machen und demnächst abgewählt. Fischen verbieten geht gar nicht. Hat noch immer eine andere Idee. Wie das Allemannsrecht. Sie dürfen so viele Beeren in Schweden aus dem Wald nehmen, wie Sie selber essen können. Das haben wir ja erinnert. Die Idee ist klar. Die kennt man nämlich alle zum Beispiel aus dem Emissionsrechtehandel. Da gibt es ja auch Quoten. Das funktioniert denkbar schlecht, wie wir wissen. Bei den Fischen gibt es übrigens auch Quoten. Funktioniert überhaupt nicht. Und im Übrigen haben wir vorhin gesagt, Einhegung heißt immer, jemand kommt von außen und drückt irgendwas auf. Und muss es dann kontrollieren. Und das mit der Kontrolle funktioniert in Neuseeland vielleicht ganz gut, aber sonst, weil da können sie ja auch nicht weg. Da werden sie auf jeden Fall erwischt. Aber sonst in der Welt auch nicht so recht. Also, noch nicht. Ich muss jetzt mal gerechterweise sagen, dass sie alle ein bisschen recht haben. Nur der entscheidende Kick fehlt noch. Aha. Dürfen alle angeln. Sie holen sich eine Angellizenz und sie dürfen alle angeln. Und sie, genauso wie Sie sagen, sie dürfen alle für den Eigenbedarf angeln.
Dürfen auch Leute aus anderen Kontinenten kommen und dort keine
Angst. Ach so, ja. Nee, der zentrale Punkt ist, Sie werden keinen Fisch irgendwo auf der Speisekarte oder auf dem Markt finden. Der Fisch darf schlicht nicht verkauft werden. Das heißt, das Einzige, was verkauft werden darf, und das hat ein bisschen mit Ihrem Kriterium zu tun, ist, die haben einen bestimmten Bereich abgesteckt, wo die Fische sich reproduzieren, und sie haben im internationalen Handel einen Handel mit Forelleneiern aufgebaut, weil es halt da so viele sind. Davon haben sie genug. Also sie sorgen für die Reproduktion und bringen die Eier kontrolliert in den Handel. Aber ansonsten, es gibt einfach kein Handelsverbot. Was eben diese Idee, ich angel nur so viel, wie ich verbrauchen kann zum Eigenbedarf, die ist ja gut. Aber wie setzen wir, das ist ein riesiger Weg, den können wir ja nicht gut kontrollieren. Das sind ja gigantische Flächen. Ja? Wie setzen Sie den effizient durch? Und das effizient durchzusetzen heißt, es nützt dir gar nicht, wenn du mehr angelst, weil du wirst es nicht los. Ganz einfach, du darfst nicht auf den Markt.
Kein Schwarzmarkt?
Nicht, dass ich wüsste. Also Schwarzmarkt ist schon wieder was man besser kontrollieren kann als so eine allgemeine Regel. Ne? Würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Sagen wir es mal so, die Forellen sind noch da und die Leute angeln auch. Und das ist schon mal irgendwie eine gute Lösung. Hätten sie nur halt ein paar Dekaden eher drauf kommen können, bevor die ursprünglichen Fische da alle weg waren. Also kein Verkauf. Das sind so Prinzipien. Das Commoning, wie wir das nennen, also die Commons, ich bin gleich fertig und dann können wir in die Diskussion einsteigen. Commons als sozialer Prozess, den Begriff, den wir für diesen sozialen Prozess benutzen, die Prinzipien, die auch Ostrom beschrieben hat, ne, die müssten in diesem Prozess des Commoning aufgehoben sein. Und die Idee ist ein bisschen zu sagen, wenn wir darauf unsere Aufmerksamkeit richten, auf solche Best Practices, auf solche Ideen, statt jeden Morgen in dem Radio zu hören, die Börsenkurse haben dies und die Börsenkurse haben jenes gemacht. Wenn wir jeden Tag so ein Beispiel hören würden, hätten wir vielleicht auch wieder ganz viele Ideen dafür, wie wir konkrete Probleme in unserem Alltag lösen können. Zweitens, und sind nur drei Punkte, ich bin gleich fertig, von realitätsnäheren Grundüberzeugungen auszugehen, also ein bisschen sozusagen uns selber als Menschen ernst zu nehmen, dass wir nicht nur Homo economicus sind, sondern eben Menschen, die in der Lage sind zu kooperieren und eigentlich sozusagen ist ja der Mensch in der Evolution so erfolgreich, weil er die perfektesten Kooperationsinstrumente mitentwickelt hat im Vergleich zu anderen Tierarten. Und im Übrigen ist der Klügere, der am besten kooperiert. Und das ist die letzte Idee. Es geht nicht so sehr, und das erleben wir jetzt in der Klimadebatte wieder. Ich habe gerade vom PIC, vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, ein bisschen mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass die sagen, ohne CCS, also ohne den Kohlenstoff, das CO2 in den Boden zu verpressen, gibt es keine Lösung mehr für das Klimaproblem. Das sagt das PIC, das sagen die wichtigsten Klimaforscher der Welt, die rechnen, die suchen sozusagen einen Technological Fix. Ja? Und Ostrom setzt dem sehr einfach dagegen, oder wir setzen dem entgegen, wir müssen viel mehr soziale Innovation in den Blickpunkt rücken, um weniger auf die Ressourcen der anderen zurückgreifen zu müssen. Dankeschön. Thank you.